ARD Sound.
Ich behaupte halt, dass wir diesen kritischen Diskurs von zum Beispiel woken Themen zu oft den Rechten überlassen, einfach kampflos. Und ich finde, es gibt auch ganz rationale Gründe gegen das Gendern zum Beispiel jetzt. Und ich hoffe tatsächlich, dass wenn mehr Menschen vielleicht auch der politischen Mitte, so nenne ich es jetzt einfach mal, dieses Thema ansprechen und kritisch beäugen, dass sich Menschen dann auch in dieser politischen Mitte irgendwo gesehen fühlen.
Also das heißt, woke kann nie die Mitte sein?
Nee.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Auf YouTube ist sie die ruhige, sachliche Stimme, die kommentiert, warum Eltern ihre Kinder nicht im Netz zeigen sollten, Taylor Swift nicht unsere Freundin ist oder unser Rentensystem nicht funktioniert. Privat, sagt sie selbst, ist sie eigentlich ein großes Kind, das gerne rumalbert und lange braucht, um bei neuen Leuten aufzutauen. Die Rede ist von Alicia Joe. Bevor sie zur Content-Creatorin mit fast 800.000 Abonnentinnen und Abonnenten wurde, wollte sie Astrophysikerin werden und hat als Rettungsschwimmerin gearbeitet. Heute bezieht sie Stellung zu allen möglichen popkulturellen Phänomenen und gesellschaftlichen Debatten und versteht sich selbst als jemand, die Themen nicht nach politischem Lager, sondern nach eigenem Kompass bewertet. Wir reden darüber, wofür sie die Grenzen der politischen Mitte verlaufen, wieso sie einen Podcast wie den von Ben Ungeskriptet heute nicht mehr besuchen würde und wieso in Deutschland im Sommer so viele Menschen ertrinken.
Hallo Alicia, schön, dass du hier bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sag mal, ich habe über dich gelesen, dass du jeden Morgen 5 Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist. Machst du das noch? Und falls ja, welche 5 waren das heute?
Oh, gerade mache ich es interessanterweise eher abends. Aber es ist mehr in so ein, ich schreibe es nicht mehr auf, sondern es ist mehr in so ein stilles, ich sitze da und versuche zu überlegen, wofür bin ich heute dankbar gewesen an dem Tag. Und das sind tendenziell aber immer so sehr ähnliche Sachen, so Gesundheit, Menschen, und mal so coole Erlebnisse. Also heute ist es bestimmt, das war schön, dass ich heute in diesem Podcast sein durfte.
Hoffentlich.
Oskar, okay. Hier passiert jetzt noch irgendwas. Also, ja, Unerwartete.
Das werden wir sehen. Aber das heißt, du hast jetzt nicht die Auflage, dass es sich nicht wiederholen darf und du dann jeden Tag kreativ werden musst, sondern es ist noch mehr so, mal so eine Selbst.
Ja. Nee, also die Auflage habe ich nicht, aber manchmal ist das auch ganz schön. Also wenn man da so voll neu in dem Thema ist, Dankbarkeit, dann ist es schon auch, würde ich sagen, wichtig, mal zu überlegen, wofür man eigentlich alles dankbar sein kann, was so selbstverständlich ist. Das habe ich eine Zeit lang auch so auf Social Media geteilt, dass man zum Beispiel auch mal darüber nachdenken kann, wie krass ist es eigentlich, dass hier Wasser aus der Leitung kommt, was ich trinken kann. Oder ja, dass ich in den Supermarkt gehen kann und das ganze Jahr über so die ganze Palette an Obst und Gemüse kaufen kann. Das ist auch immer ganz gut. Also ich mache das grundsätzlich, um das vielleicht zu erklären, weil ich das Gefühl habe, dass man dadurch auch so ein bisschen Glück langfristig erfährt. Mhm. Also ja, weil ich so gemerkt habe über die Jahre, dass Glück wahrscheinlich doch nicht so von außen kommt, sondern eher von solchen Sachen wie Dankbarkeit.
Und hast du, als du es noch aufgeschrieben hast, ich stelle mir das ja spannend vor, so 5 Jahre alte Listen nochmal anzuschauen, wofür man damals dankbar war und ob sich da so eine Entwicklung ergibt oder ob man sich an Sachen erinnert, die man vielleicht entweder inzwischen für selbstverständlich nimmt oder nicht mehr hat oder so?
Das ist gar nicht so. Also ich habe das teilweise in so Bücher geschrieben, aber ich habe mir das auch jetzt nicht mehr angeguckt. Oder teilweise schreibe ich es auch einfach auf den Zettel und werfe es dann abends weg. Das ist jetzt gar nicht so was Heiliges, sondern einfach nur der Prozess des Aufschreibens macht es einem dann halt so bewusst. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab vor so ein paar Jahren mal so einen, ja, auch ein bisschen esoterischen Hype um diesen Film The Secret.
Nee, sagt man gar nicht.
Da geht es einfach so sehr abstrakt um Manifestation und alles Mögliche. Das fand ich schon immer zu spooky und da glaube ich jetzt auch nicht so 100% dran. Aber da, von der Autorin gab es damals dann auch so ein Buch, das hieß The Magic, das hat darauf so aufgebaut. Mhm. Und da war so dieses Credo, um glücklicher zu werden und auch in vielen Lebensbereichen weiterzukommen, ist halt Dankbarkeit sehr wichtig. Und das habe ich damals gelesen und seitdem habe ich das so ein bisschen adaptiert. Aber es ist natürlich auch immer phasenweise. Ne? Ich bin jetzt nicht so super strebsam, dass ich das jetzt jeden Tag durchziehe.
Strebsam ist ein gutes Stichwort, denn ich bin nicht sicher, ob ich schon mal jemanden hier im Podcast hatte mit einem ähnlich guten Abi-Schnitt wie deinem. Du hattest ein 1,1er Abi.
Ja.
Was warst du für eine Schülerin? Warst du so eine strebsame Schülerin?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, ich habe da das Privileg, dass mir das schon recht zugeflogen ist. Also natürlich habe ich so im Abitur auch krass gelernt, so muss man ja früher oder später. Ich hatte zum Beispiel Chemie als Abi-Fach und da musst du dir das dann schon auch so reinpauken. Aber ich hatte immer das Glück, dass gerade so Naturwissenschaften mir einfach irgendwie gelegen haben. Also ich hatte das im Matheunterricht, dass ich da auch teilweise mich wirklich gelangweilt habe, so unterm Tisch Candy Crush gespielt.
Mhm. Wie Bodo Ramelow in der Ministerpräsidentenkonferenz. Weißt du noch, der ist doch in Corona, als sie diese Lockdown-Diskussion hatten, ist der beim Candy Crush-Spielen erwischt worden.
Ja,
oder hat es irgendwo zugegeben.
Habe ich gesehen. Ja, da finde ich das natürlich ein bisschen problematischer.
Als bei dir im Matheunterricht.
Okay, ja. Ich meine, das war ja teilweise so, ja, also, ja, dann halt einfach so, dass ich unterm Tisch dann halt so Candy Crush gespielt habe, weil ich es einfach auch alles immer relativ schnell verstanden habe. Ich war richtig gut in Candy Crush. Level. Aber damals war es noch so, kennst du Candy Crush überhaupt?
Nee.
Achso, okay. Ja, das ist ja immer noch voll das Ding.
Damals
war das so, dass du noch nicht so, heutzutage hast du da so einen Account und alles. Das heißt, selbst wenn irgendwas verloren geht, dann ist das auf deinem Account gespeichert.
Ah.
Damals war das noch so diese erste Version, die nur auf dem Handy war. Und dann ist das irgendwann mal gecrashed und dann waren meine ganzen 10.000 Level oder so, die ich hatte, weg.
Und
dann,
du warst am Boden zerstört.
Ja.
Und hast es wieder aufgebaut?
Ich bin jetzt wieder so dabei, weil ich versuche immer zu versuchen, weniger auf Social Media abzuhängen.
Mhm.
Und es gibt aber gerade so in der Medienbranche auch immer so Zeiten, wo man dann abwarten muss. Und da habe ich mir so etabliert, dass ich dann stattdessen Candy Crush spiele. Aber ich bin nicht so gut. Ich bin Level 2300 oder so.
Okay. Ich kann das jetzt natürlich gar nicht
einschätzen.
Also
es gibt so,
aber
Candy,
die Leute
Crush
in den Kommentaren können das gerne mal kommentieren.
Moms
was
oder so.
Ja.
Also gerade so, ich habe das Gefühl, weibliche Personen über 50, die sind da so unfassbar krass drin. Ja, so viel Energie habe ich jetzt noch nicht da reingesteckt.
Und du hast gerade schon gesagt, irgendwie sind dir insbesondere Naturwissenschaften so zugeflogen oder haben dich sehr fasziniert. Und du wolltest nach dem Abi, glaube ich, zuerst Astrophysikerin werden. Warum ausgerechnet das?
Weil mich so Weltraum immer auf so eine kindliche Art fasziniert hat. Ne? Also man hat ja als Kind so diese typischen Jobwünsche, die dann nicht so realistisch sind. Und das war bei mir irgendwie so Astronaut. Ich hatte einfach früh so zum Beispiel Bücher in meinem Leben, so Kinderbücher, die dann eben sich um Universum gedreht haben und hier der Jupiter hat über 60 Monde und so. Und das hat mich schon immer so fasziniert, dass ich gedacht habe, das will ich irgendwann mal machen. Und nach dem Abi war es halt irgendwie immer noch so, dass ich nicht so einen konkreten Wunsch hatte, was ich werden will. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das einfach, das interessiert mich, ich gehe in die Richtung. Und warum nicht? Das ist dann natürlich irgendwo daran gescheitert, dass in Deutschland man Astronomie nicht direkt studieren kann, sondern Physik studieren muss. Und das Physikstudium ist schon sehr trocken. Also wenn einem so in der Schule das noch alles so einfach liegt, könnte man ja meinen, ja okay, dann wird Studium auch easy. Aber da muss man schon richtig nerdy unterwegs sein.
Und das warst du dann doch nicht?
Nee, nicht so richtig. Also ich hätte wahrscheinlich mich da durchprügeln können, aber es hat irgendwie nicht so gevibed. Und deswegen habe ich irgendwann dann aufgehört damit.
Und dann hast du Mediendesign angefangen stattdessen und das glaube ich auch durchgezogen, ne? Und ich habe, als ich das gelesen habe, gedacht, krass, würde man das Fach heute noch so studieren oder angehen, wenn da ja inzwischen so viel von künstlicher Intelligenz bedroht ist, oder? Also alles, was Menschen dort so machen können. Glaubst du, du hättest da heute Zweifel oder wärst du zuversichtlich?
Ich würde es heute nicht mehr machen, glaube ich, ehrlich gesagt. Also ich hatte so das Glück, dass das noch in einer Phase war, wo KI noch gar kein Ding war. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, das war halt ein viel praktischerer Studiengang, war auch an der Fachhochschule.
Ja.
Das heißt, ich habe da wirklich dann so gelernt, in manchen Fächern, wie arbeite ich mit Photoshop, wie retuschiere ich Bilder. Das war alles super spannend und hat mir auch in meiner YouTube-Karriere dann später weitergeholfen, weil ich dann Video editieren und Thumbnails basteln und sowas ganz gut konnte. Aber wenn ich heute sehe, was KI da so kann, also gerade bei Photoshop, ist es zum Beispiel früher so gewesen, wenn du jemanden freistellen wolltest, also du wolltest
ein Thumbnail oder sowas.
Genau, du wolltest nur die Person, aber nicht den Hintergrund. Dann musstest du so Punkt für Punkt so die Person umranden und dann halt irgendwann, wenn du alles ausgeschnitten hattest, das freistellen. Heute erkennt die KI das halt von alleine.
Du kannst einfach prompten.
Ja, also die KI macht einfach Hintergrund entfernen und es ist so perfekt, dass es erschreckend ist. Also ja, ich glaube, über kurz oder lang wird sich das erledigt haben für die meisten.
Du hast neulich so ein Video gemacht darüber, was passiert, wenn wir aufhören zu lesen. Mhm. Glaubst du, dass Intelligenz verkümmern kann?
Ja, schon. Also ich glaube, man sieht das ja jetzt schon, wenn diese Untersuchungen stimmen und nicht irgendwann widerlegt werden, dass sich der IQ so der breiten Bevölkerung auch so ein wenig nach unten wieder bewegt und nicht mehr auf dem Peak ist, wo er mal war.
Die Bildungsstudie der OECD zeigt, in Deutschland etwa liest ein Fünftel der Erwachsenen schlecht oder sehr schlecht. Demnach können rund 22% der 16- bis 65-Jährigen den Inhalt eines einfachen Satzes wie "Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind bis 10 Uhr hier ist" nicht oder nur mit Problemen erfassen. Also es geht hier jetzt nicht um Analphabetismus, sondern es geht um was vielleicht jeder von euch auch mal selbst an sich beobachtet hat. Also ich kann zumindest zugeben, dass ich das bei mir auch beobachte, dass ich manchmal einfach nicht die Geduld habe oder die Muße, jetzt zum Beispiel einen langen Anleitungszettel von einer neuen Lampe oder whatever zu lesen, sondern dass ich es einfach lieber erstmal ausprobiere oder im Zweifelsfall mir ein YouTube-Tutorial dazu angucke. Wenn Kinder heutzutage etwas rausfinden müssen, dann müssen sie nicht in Lexikon gucken, dann müssen sie nicht ihre Eltern fragen, dann müssen sie nicht mal mehr googeln und dafür irgendwie ein paar Wörter aneinander rein und in Google eingeben. Nein, sie können einfach ihren Chat-GPT-Assistenten nehmen oder was für eine auch immer KI und können mit der sprechen. Das heißt, auch da fehlt dieses Textverständnis, dieser Wortschatz, das alles wird für diese Kinder aufbereitet und auch da fehlt dann wieder die echte menschliche Interaktion.
Ich glaube definitiv, dass das verkümmern kann. Ich sehe das ja sogar bei mir selbst. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Thema Kartenlesen. Meine Eltern können das noch so aus ihrer Zeit, wenn sie dann mal irgendwie, weiß ich nicht, nach Österreich in Urlaub gefahren sind, dann wurde halt die Karte gelesen. Und ich, ehrlich gesagt, ich benutze
Straßenatlas, ne? Dieser große Autobahn-Straßenatlas.
Genau. Ja. Und dementsprechend ist aber auch so, alles, was im näheren Umfeld von deren Wohngebiet ist, ist einfach drin. Also die wüssten jetzt wahrscheinlich blind, wie sie, weiß ich nicht, von Köln nach Düsseldorf oder so fahren würden. Und ich benutze halt, seit ich fahren kann, für alles das Navi und bin deswegen teilweise wirklich blöd, wenn jemand sagt, ja, das ist da hinten am Dreieck A3, keine Ahnung, wo auch immer.
Ich weiß nicht, wo das ist. Leute, die sich in Autobahnnummern unterhalten können, ich bin dann immer so, okay, ich fade so richtig raus. Ich denke so, die A7, ich habe keine Ahnung, wo die lang führt. Ist die keine Idee.
Voll.
Und manche Leute würden ja jetzt auch sagen, ja, genau aufgrund dieser Navis brauchen wir diesen Skill ja auch gar nicht mehr, Karten lesen zu können. Ich finde, also da bin ich auch nicht sicher, aber ich finde interessant, dass man, oder ich glaube, man empfindet sich ja auch anders in der Welt, ob man von oben in so einen Atlas reinguckt und erstmal selber rausfinden muss, wo bin ich denn jetzt hier gerade auf dieser Karte? Bin ich da überhaupt oder ist das eine ganz andere Karte? Oder ob man in so einem GPS, du bist ja immer der Mittelpunkt der Welt. Mhm. Also es wird dir immer, du bist immer der blaue Punkt in der Mitte, von dem weg alles orientiert wird. Ich glaube, das macht auch total was damit, wie man so die Welt wahrnimmt.
Voll. Deswegen ist es vielleicht nicht, es ist halt eine krasse Veränderung. Wir lagern halt so viel aus. Was aber auch gefährlich werden kann, wenn dann halt irgendwann die Technik mal nicht funktioniert. Vielleicht ist es auch eine unbegründete Sorge und wir haben jetzt mehr Kapazität für andere Sachen.
Vielleicht oder müssen andere Sachen können, ne? Also jetzt, also ich vermute, dass wir zum Beispiel viel schneller im Erfassen von Text sind oder von Bewegtbild. Das ist ja auch heutzutage sind ja Filme und Werbung und so viel schneller geschnitten.
Ja.
Die Frage ist, ist das jetzt ein Skill und gut oder macht uns das dümmer, weil so viel auf uns einprasselt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also du hattest ja dieses Lesen-Video angesprochen. Ja. Da geht es ja darum, dass wir weniger lesen und als Gesellschaft auch weniger mit unseren Kindern lesen. Und da passiert interessanterweise gerade so ein bisschen das Gegenteil. Also es berichten auch viele Lehrer, dass Kinder nicht gut im Erfassen von Text sind. Mhm. Die sind zwar gut im Gucken von Videos und im Gelangweiltsein, wenn ein Video mal zu langatmig ist, aber so einen Text lesen und zeitgleich verstehen, das klappt nicht so gut. Ja, deswegen, Wir werden wahrscheinlich dann so in 50 bis 100 Jahren wissen, wo es so richtig hingegangen ist.
Ob das jetzt eine positive Entwicklung war oder nicht.
Ja.
Wo fühlst du dich denn in deinem Alltag am meisten intellektuell herausgefordert?
Boah, gute Frage. Also so als Selbstständiger auf jeden Fall Thema Steuern und sowas. Mhm. Also ich blick da null durch, null, gar nicht. Also ich bin froh, dass ich einen Steuerberater habe. Und ich finde dieses Steuersystem in Deutschland auch viel zu komplex. Also was wie viel Steuer ist, wo was abgeschrieben werden kann, über wie viele Jahre und alles Mögliche. Also da bin ich nicht nur intellektuell herausgefordert, da bin ich.
Da auch emotional.
Ja, gar okay. Nicht, sowas.
Ja.
Ja, spontan fällt mir sonst jetzt gerade.
Ich habe neulich am Tisch mit Freunden gesessen und dann hat jemand so die Frage gestellt, es ging irgendwie um Jobs und alle hatten sehr verschiedene Jobs. Ja, aber wann gebt ihr denn oder wie oft im Monat gebt ihr wirklich euer Bestes? Hat jemand gefragt. Und das war dann ganz witzig, weil ich so dachte, naja, schon irgendwie die ganze, also wenn ich jetzt hier mit dir sitze, allein schon aus Respekt, versuche ich ja so mein Bestes zu geben. Und es war total interessant, je nach Job waren die Antworten sehr unterschiedlich, weil die halt auch meinten, na gut, ich sitze da im Büro, es reicht einfach, wenn ich 80% mache, ich mache die ganze Zeit das Gleiche. Das war eine wilde Diskussion.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr jobabhängig. Also natürlich, so wenn ich jetzt Skripte für Videos mache oder sowas, dann fühle ich mich auch intellektuell herausgefordert. Aber ja, ich glaube, das ist auch so das, was mit unserem Beruf in der Medienwelt so einhergeht. Dass man halt immer diese Sachen hat, wo man dann spot on ist und dann vielleicht andere Sachen, wo man chillen kann. Ich glaube, wenn ich jetzt mich zurückdenke, ich habe ja auch so eine Zeit lang im Büro so als Job gearbeitet. Da habe ich jetzt auch nicht jeden Tag mein Bestes gegeben für die Firma. Weiß nicht. Dann tendenziell eher, wenn es so ja in Richtung Selbstständigkeit ging. Da die Energie hingesteckt.
Du warst mal bei Henke zu Gast, bei Henkes Corner, und da hast du gesagt, dass es eine ziemlich große Diskrepanz gäbe zwischen Alicia Joe, wie wir sie auf YouTube sehen oder auf deinen anderen Kanälen, und der privaten Alicia. Was ist der größte Unterschied?
Ich glaube, ich bin deutlich seriöser im Internet.
Ja. Wirklich?
Ich bin schon albern und kindisch. Also ich habe, wie soll man das beschreiben? Es gibt ja in so verschiedener Literatur so Personality Types, wo man dann sagt, ja, das ist die zurückhaltende oder was auch immer. Ich bin schon sehr, sehr kindlich lustig und kann mich an so Sachen erfreuen. Also ich bin irgendwo ein großes Kind, so privat, würde ich schon sagen. Also wirklich nur mit den engsten Leuten.
Und warum bist du das nicht auch online? Weil ich glaube, das ist wirklich, also wirklich interessant, weil das dir wahrscheinlich die wenigsten zuschreiben würden, nur aus der Online-Präsenz heraus.
Ja, wir müssen über ein Thema reden, das unsexy, aber wichtig ist. Die Rente. Jetzt mal ehrlich, wer von euch da draußen glaubt eigentlich wirklich noch daran, dass er oder sie später mal eine anständige Rente bekommen wird? Also ich kann euch sagen, ich nicht.
Normalerweise kommt Alicia ziemlich ernst rüber und behandelt auch vor allem ernste Themen.
Vielleicht habt ihr es noch gar nicht mitbekommen, aber in Albanien sind gerade die größten Aufstände seit dem Fall des Kommunismus.
Oder sie nimmt sich die ernsten Aspekte von vermeintlich seichteren Themen vor.
Weil ich, wie gesagt, auch nicht frei von Schönheitsidealen bin, ganz einfach. Ich denke nur nicht, dass das Erstreben dieser durch teilweise lebensgefährliche Operationen ein Akt der Selbstliebe oder der feministischen Selbstbestimmtheit ist. Ich erkenne einfach die unangenehme Wahrheit an, dass es manchmal einfach einfacher ist, einem Patienten einen Körperteil unter Narkose optisch zu verschönern, als ihn Jahre oder Jahrzehnte in psychotherapeutische Behandlung zu stecken. Nur weil Sarah Harrison sich gerne freizügig im Netz zeigt, geht sie anscheinend davon aus, dass sie ihre Tochter genauso zeigen kann. Denn in diesem 16-minütigen Video geht es hauptsächlich um eins, die schwimmende, nur in einem Tankini bekleidete Mia.
Alicia hat in einem Stream auch mal über sich gesagt, dass sie sich als so eine Art moralische Instanz im Internet aufgestellt habe. Und klar, also das ist so ziemlich das Gegenteil von albern.
Ich glaube, ich bin das nicht nur nicht online, ich bin das auch im Privatleben mit Menschen, die ich neu kennenlerne, nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, da müssen wir wahrscheinlich mal tiefenpsychologisch reingehen. Ich bin schon sehr zurückhaltend und ich brauche lange, um aufzutauen. Also auch so in Beziehungen oder so. Man sagt ja so, wenn man sich so datet, dann datet man so von Maske zu Maske. Und ich habe das Gefühl, ich tau auch wirklich so richtig erst auf mit einem Menschen nach einem Jahr oder
ach,
so.
Krass.
Also so okay. Richtig, dass man so, Ich weiß nicht, wo
das heißt, im Zweifel überraschst du die Leute auch nach einem Jahr nochmal richtig oder fadet
ja,
so langsam
es fadet
in
so
die
rein.
Richtige Alicia rein.
Es ist jetzt nicht so, dass ich so total crazy bin. Das soll es jetzt auch nicht bedeuten. Ich glaube, in so Nuancen merkt man das auch schon von Anfang an. Also zum Beispiel, ich liebe so Freizeitparks oder so, Looping-Achterbahn und so. Also das ist schon so mein Ding und das ist halt auch in vieler anderer Hinsicht bin ich dann gerne mal so albern.
Aber das heißt auch, du befolgst gar nicht das, was ja oft geraten wird, Leuten, die so vor der Kamera sind oder gerade solche so längeren Erklärvideos machen, dass man sich seine beste Freundin vorstellen soll und wie man der das erklärt. So, oder, also wen stellst du dir vor, der vorm Bildschirm sitzt?
Ich stelle mir, boah, gute Frage. Also irgendwo ist es ein breites Publikum und so eine wabernde Masse. Ich versuche schon, das so ein bisschen zu machen, wie du sagst. Also, dass man so von Angesicht zu Angesicht redet. Aber es sind halt auch teilweise so ernste Themen, die würde ich ja wahrscheinlich auch mit meinen Freunden so besprechen. Mhm. Also da wäre ich jetzt, also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, ich bin jetzt nicht so komplett drüber oder so privat, das nicht. Es ist halt so ein anderer Aspekt. Ich glaube, viele können das auch so fühlen. Man ist ja auf der Arbeit auch nicht so, wie man unbedingt zu Hause mit jetzt seinem Partner oder seinen Freunden oder seiner Family ist. Und so sehe ich das auch so ein bisschen eher wie so Arbeit. Also wie so jemand bei den Tagesthemen oder so, der dann was vorträgt und natürlich auch eine Meinung dazu hat, aber dann nicht irgendwie albern wird.
Ich habe hier auch die Frage stehen und überlege gerade, ob man sie jetzt schon anpassen muss nach dem, was du gesagt hast. Weil man ja so wenig über dich weiß und du sehr privat bist. Also du hast mir eben auch nochmal gesagt, am liebsten wäre dir, die Leute wüssten gar nicht, wo du wohnst oder wie du mit Nachnamen heißt und so. Was glaubst du, wie trotzdem so ein Vertrauen zu dir entsteht? Also dich haben fast 800.000 Leute allein auf YouTube abonniert, die deine Videos schauen. Also das ist ja ein extremes oder ein sehr großes Vertrauen. Die wollen deine Meinung hören, vertrauen darauf, was du ihnen vermittelst. Wie ist das entstanden? Ist das vielleicht, weil du so ernst bleibst die ganze Zeit oder?
Ich glaube, das ist natürlich auch nur Mutmaßung von mir, aber ich glaube, das liegt eher daran, wie ich auf Themen blicke und dass man das nicht so oft findet in den Medien. Also in unserer polarisierten Welt ist es ja so, dass viel Lagerdenken herrscht. Also wir haben dann irgendwie, ich nenne es jetzt mal alternative Medien, die gerne so in die konservative Richtung gehen. Medien wie die Öffentlich-Rechtlichen, die tendenziell so in den letzten Jahren politisch, würde ich behaupten, auch so ein bisschen in die progressive oder linke Richtung gehen. Und dass da Menschen sind, die sagen, bei dem Thema sehe ich das eher so und bei dem Thema eher so, ist, glaube ich, selten geworden, weil man natürlich auch immer irgendwo Gegenwind bekommt. Und nicht so seine People hat. Und ich glaube, das schätzen die Leute. Weil ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen so im Freundeskreis erleben. Eine starke Differenziertheit. Und die geht auf Social Media jetzt, ich will jetzt nicht nur die Medien kritisieren, sondern auf Social Media auch generell so ein bisschen verloren, weil die Polarisierung da auch total gefördert wird vom Algorithmus. Ne? Also der Algorithmus liebt es ja, den Leuten irgendwie Sachen vorzuschlagen, wo sie wütend werden und dann einen Kommentar schreiben, so negativ wie möglich. Und dann werden noch mehr Leute wütend und so. Also diese Polarisierung ist krass im Kommen. Ich glaube, dann schätzen die Leute, dass Menschen so ein bisschen da einen Step zurück machen, sich eine eigene Meinung bilden und vielleicht auch mal eine unerwartete Meinung haben und die dann vortragen und begründen.
Man könnte sagen, ah ja, da ist die Vegetarierin, die trotzdem zum Teil so, in Anführungsstrichen, so anti-woke Themen besetzt oder so. Ne? Das meinst du? Du bist nicht einem Lager zuzurechnen, sondern überrascht eigentlich jedes Lager immer mal wieder. Oder ist das so dein Anspruch?
Ich hoffe, dass es nicht mein Anspruch ist, aber es ist irgendwo vielleicht auch manchmal schon mein Anspruch. Also ich will jetzt nicht bewusst überraschen, sondern ich möchte wirklich nach einem moralischen, humanistischen vielleicht Kompass Themen bewerten und dann einordnen.
Ich habe, vielleicht passt das jetzt an der Stelle, das hätte ich eigentlich viel später geplant, aber ich habe im Vorfeld auch eine etwas ältere Podcast-Folge gehört von Robin Blase, kennst du bestimmt, ne, mit der Rob Bubble auf YouTube. Der hat so einen Podcast Lästerschwestern und vor ungefähr anderthalb Jahren haben die da mal ausführlicher über dich gesprochen und da hat er so die These aufgestellt, weil ich habe es mir extra als Zitat irgendwo aufgeschrieben. Er hat so ein paar Themen aufgezählt, mit denen du seiner Meinung nach, und jetzt zitiere ich, auf jedes Thema springst, das irgendwie von rechts besetzt wird.
Wie Gender und Transsportler, Mann versus Bär, Diversity bei Disney. all diese Themen und glaube, dass sie denkt, dass sie sozusagen sich so in diese Mitte positionieren muss, weil wenn ich über Gendern rede und es aber auch scheiße finde, aber halt auf so eine neutralere Art und Weise und dann drei Videos später sage, die AfD ist kacke, dann nehme ich den Rechten irgendwie so ein bisschen das Wind aus den Segeln.
Ist das so das, was du gerade beschreibst? Oder also stimmt das, was er sagt, oder liegt er falsch?
Ich glaube, dass das stimmt. Aber das ist eine Glaubensfrage, glaube ich auch. Das wird auch die Zeit zeigen. Ich behaupte halt, dass wir diesen kritischen Diskurs von zum Beispiel Woken-Themen zu oft den Rechten überlassen. Einfach kampflos. Und ich finde, es gibt auch ganz rationale Gründe gegen das Gendern zum Beispiel jetzt. Und ich hoffe tatsächlich, dass wenn mehr Menschen vielleicht auch der politischen Mitte, so nenne ich es jetzt einfach mal, dieses Thema ansprechen und kritisch beäugen, dass sich Menschen dann auch in dieser politischen Mitte irgendwo gesehen fühlen. Und also, wie soll
ich das heißt, woke kann nie die Mitte sein.
Nee. Also von der ganzen Denkschule her, wo das herkommt, würde ich behaupten, das ist nicht die politische Mitte. Das kommt schon aus dem Marxismus und auch irgendwo aus dem Kommunismus. Deswegen, nee, würde ich behaupten. Und ich glaube halt, es gibt sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die das zum Beispiel kritisch sehen, gendern. Und wenn diese Leute das Gefühl haben, ja, aber in den Medien, jetzt wird das überall gemacht und irgendwie, ich finde das doof und ich rede ja mit meinen Menschen hier auch nicht so, da habe ich schon ein bisschen so die Sorge, dass sie dann sagen, ja, dann fühle ich mich irgendwie nur noch von der CDU und der AfD so gesehen. Und deswegen würde ich sagen, es ist schon auch irgendwo, dass ich das mit Überzeugung mache, aber es ist auch trotzdem meine eigene Überzeugung. Mhm. So politisch gesehen.
Ich glaube, sonst wird es auch sehr anstrengend, sich immer wieder in den Wind zu stellen. Obwohl, gibt es wahrscheinlich auch Persönlichkeiten, die das machen und die gnadenlos darauf kapitalisieren. Aber dann nur noch mal kurz für mich zum Verständnis, weil ich glaube, vielleicht hätte ich mir das, also ich hätte jetzt als woke für mich definiert, dass man so ein Bewusstsein für die Belange von Minderheiten hat oder wo Diskriminierung in unserer Gesellschaft stattfindet. Mhm. Findest du das jetzt schon so außerhalb der Mitte?
Nee, das würde ich aber jetzt nicht als woke bezeichnen.
Was ist denn deine Definition?
Für
woke. Also warum kann jemand, ich finde das, also ich habe dieses Wort, ich verwende das nicht so oft, aber ich fände es jetzt ja hilfreich. Ab wann ist man dann außerhalb einer Mitte oder wo ist überhaupt noch die Mitte in Deutschland gerade? Das ist ja auch medial so eine Riesenfrage.
Ich glaube, so auf Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in der Welt und auch so in Deutschland zu schauen, das ist grundsätzlich was viele Parteien auch in der Geschichte schon gemacht haben und auch immer noch tun. Und natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel um Frauenrechte geht, dann ist es natürlich eine progressivere Bewegung. Also das würde man so dem progressiven Spektrum eher zuordnen oder aber auch dem liberalen Spektrum, ne? Alle Menschen haben die gleichen Rechte und sollen die gleichen Chancen haben. Und diese Chancengleichheit ist, glaube ich, ein Thema, was, wie gesagt, mittlerweile eigentlich in der politischen Mitte angekommen ist. Ich behaupte aber woke, und für mich ist die Wortdefinition eben, dass diese Menschen dort etwas Extremeres fordern, nämlich Gleichstellung zum Beispiel. Ich erkläre das oft, aber ich versuche es hier auch nochmal kurz anzumerken. Also Gleichberechtigung und Gleichstellung ist nicht das Gleiche. Gleichberechtigung bedeutet, jeder wächst in so einer Traumgesellschaft mit den gleichen Chancen auf, mit dem gleichen Vermögen, mit egal welches Geschlecht, du kannst alles werden. Und Gleichstellung ist, wir achten jetzt aber auch darauf, dass wirklich überall in der Gesellschaft, in jeder Firma, die Menschheit ungefähr gleich vertreten ist. Also ne, wir machen 50% Männer, 50% Frauen, so und so viel Prozent aus der nicht so wohlhabenden Bevölkerung, so und so viel Prozent aus der wohlhabenden Bevölkerung, damit alle repräsentiert werden. Und ich behaupte, das Ziel für eine Gesellschaft sollte sein, überall Gleichberechtigung zu schaffen, dass dann jeder selber wählen kann, was er machen möchte mit den gleichen Chancen, anstatt von oben zu kommen und Gleichstellung zu fordern, aber das Problem und die Wurzel damit gar nicht zu behandeln, nämlich dass es Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft
gibt. Braucht man nicht manchmal Gleichstellung, um Gleichberechtigung zu erlangen. Also ich denke jetzt gerade, das erste Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist eine Frauenquote, die ja inzwischen auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, auch in konservativeren Kreisen, wo viele sagen, ja, für eine gewisse Zeit brauchen wir die jetzt vielleicht, damit Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer?
Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, es kann ein Ansatz sein. Also ich bin da jetzt auch nicht so komplett gegen. Mhm. Ich glaube, dass es zum Beispiel sinnvoll sein kann, Frauenquoten gerade in der Vergangenheit, ich behaupte, heutzutage hat sich das wirklich schon sehr stark angeglichen. Man muss natürlich auch mal fragen, ist es überhaupt erstrebenswert, jetzt zum Beispiel eine leitende Position in irgendeiner Firma zu haben oder sind die Frauen nicht eigentlich auch smarter, dass sie sich das nicht antun, aber es wäre eine andere Debatte. Aber jetzt zum Beispiel.
Ich glaube, bisher machen es halt viele nicht freiwillig, dass sie sich nicht antun, sondern sie kommen ja gar nicht erst rein. Ne?
Das ist die große Frage. Also mit so 16 Jahre weibliche Bundeskanzlerin ist die große Frage, ob das immer noch so ist, dass man da nicht reinkommt. Aber was ich jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel finde, Bundestag. Gucken, dass da Menschen aus allen Gesellschaftsschichten mit allen Hintergründen vertreten sind, um uns eben als Land auch so vertreten zu können. Da sehe ich das zum Beispiel als sinnvoll an, mit Quoten zu arbeiten.
Deswegen, interessant, das überrascht mich jetzt. Ich war wirklich so, was kommt jetzt? Sagst du, nee, ist gut, dass wir, ich glaube, wir haben ja über 30% Juristen oder Juristinnen. Ich müsste nochmal nachgucken.
Okay, ich habe es nachgeguckt. Es sind keine 30%, aber je nach Quelle zwischen 19% und 24%. Von 630 Bundestagsabgeordneten haben also mindestens jeder und jede fünfte Rechtswissenschaften studiert.
Und da denke ich manchmal so, ja, das ist irgendwie scheiße, dass die so überrepräsentiert sind. Gleichzeitig erarbeiten sie Gesetze, ist schon gut, ein paar Juristen im Bundestag zu haben. Aber du sagst, nee, eigentlich brauchen wir da eine viel größere Diversität von Berufsbildern zum Beispiel.
Finde ich schon, weil das ist ja wirklich, also die sind ja per Definition irgendwo dafür da, das Volk zu vertreten. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass auch viele so demokratische Gesellschaften dann doch am Ende haben, dass die da an der Spitze, die dann sich da reinsetzen, oft die sind, die natürlich auch die Ressourcen dafür haben, ewig Parteipolitik zu machen und sich da einzuschleimen und Gelder mal zu spenden für den und für den. Ja, deswegen finde ich es da zum Beispiel sinnvoll.
Du sagst, wer Gleichstellung vor, oder das ist jetzt, das ist so der, das Merkmal, das für dich so eine Wokeness ausmacht. Warum,
das war jetzt ein Beispiel.
Ja, warum drückt sich darin so eine Bedrohung aus?
Leute, an dieser Stelle haben wir auf Alicias Wunsch hin ein paar Sätze rausgeschnitten. Das machen wir sonst nie und deshalb will ich es hier einmal erklären. Sie hatte einen Begriff benutzt, der sonst auch in Verschwörungstheorien verwendet wird und den in dem Moment nicht richtig eingeordnet. Direkt am nächsten Tag hat sie uns dann eine E-Mail geschickt und gesagt, dass sie das ausdrücklich nicht so gemeint hätte und gerne mehr Kontext gegeben hätte und deshalb darum bittet, das rauszunehmen. In diesem spezifischen Fall haben wir uns jetzt entschieden, das auch zu machen, weil wir selber nicht dazu beitragen wollen, dass Verschwörungstheorien noch mehr Verbreitung finden. Und ich hoffe, das ist auch so in eurem Sinne als Deutschland 3000 Community. Und dann nutze ich jetzt auch gleich die Gelegenheit, den Begriff Woke nochmal einzuordnen. Das habe ich nach dem Interview nämlich auch nochmal nachgeguckt, weil ich in dem Moment dann selber so verunsichert war. Seit ein paar Jahren steht Woke auch im Duden und wird da definiert als in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Der Begriff ist Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA entstanden, und zwar unter schwarzen Menschen. Woke steht für ein wachsames Bewusstsein für Rassismus und mangelnde Rechte von Minderheiten, kommt also vom Betroffenen. Vor etwas mehr als 10 Jahren ist er dann auch hierzulande bekannter geworden, unter anderem durch die Black Lives Matter-Bewegung.
Ich weiß, dass viele Menschen das heute aus einer positiven Intention machen. Ich möchte ja keinen diskriminieren und ach ja, ist ja schon wahr irgendwie. Man sollte so ein bisschen drauf achten, wie man das macht. Aber der Ursprung ist ein gefährlicher, würde ich fast sogar mittlerweile sagen. Und man sieht es teilweise auch in so Auswüchsen. Ich würde jetzt zum Beispiel gewisse Streamer, so Dekadent und sowas nennen, die diese woke Gedankengut sehr extrem ausleben, bei denen merkst du, es ist demokratiefeindlich. Also da wird dann gesagt, so das System ist eh am Arsch, geht nicht wählen, wir müssen das System stürzen. Und das ist halt so ein bisschen die Sorge. Ich habe die Sorge, wenn das so breiten Anklang in der Gesellschaft findet, ohne dass die Gesellschaft überhaupt weiß, wo kommt das eigentlich ursprünglich her, dass es auch in eine gefährliche Richtung gehen kann.
Okay, ich kenne das Beispiel nicht von dem Streamer, ist das ein Mann, den du genannt hast? Dekadent? Okay, ja, den kenne ich leider nicht.
Hast du nichts verpasst.
Ich frage mich nur, also ich finde, es ist ja ein bisschen schwierig zu sagen, da hat jemand vielleicht eine gute Intention, weiß gar nicht, wo das herkommt und deswegen kann das nur eine schlechte Intention sein.
Nee, das ist nur ein Grund. Also was würdest du, vielleicht sollten wir über was Konkretes
reden. Ja, oder vielleicht umgekehrt, hast du dich denn mal ungerecht behandelt gefühlt, so auf so einer gesellschaftlichen Ebene?
Ich würde eher sagen, in Bezug auf finanzielle Ungerechtigkeit, also die sehe ich auf jeden Fall.
Im Vergleich
also,
zu wem?
Jetzt als Beispiel, dass wenn deine beiden Eltern jetzt nicht studiert haben, wie es zum Beispiel bei mir nicht der Fall war eben, dass du es dann irgendwo schwerer hast, dass du weniger Kontakte hast, um dich in gewisser Art und Weise hochzuarbeiten. Ich habe aber interessanterweise noch nie das Gefühl gehabt, dass ich als Frau zum Beispiel Nachteile habe. Also ich habe das jetzt nie auf mein Geschlecht bezogen irgendwo gemerkt. Im Gegenteil. Also ich habe teilweise wirklich, gerade jetzt in meinem Medienberuf, Aussagen von Leuten gehört wie, ah ja, super, wir brauchen eh noch ein paar Frauen im Panel. So, also dass es teilweise positiv war. Da gibt es auch mittlerweile sogar Untersuchungen zu, dass auch bei Einstellungsverfahren Frauen tatsächlich oft sogar bevorzugt behandelt werden.
Wegen Gleichstellung?
Nee, auch einfach, weil Frauen zumindest mittlerweile besser ausgebildet sind auch, also mehr Universitätsabschlüsse und so haben. Oder eben auch, weil vielleicht ja genau dieses Bild gewünscht ist.
Jetzt überlege ich gerade, wenn Frauen eingestellt werden, weil sie besser ausgebildet sind, dann werden sie ja in Bezug auf ihr Geschlecht nicht bevorzugt behandelt, sondern einfach neutral. Na, jedenfalls zu den Untersuchungen, die Alicia gerade genannt hat. Es gibt tatsächlich mehrere Studien, die Bewerbungsprozesse untersucht haben, zum Teil auch in Deutschland. Und bei denen rauskam, dass Frauen bei Bewerbungen im Schnitt nicht mehr diskriminiert werden, sondern zum Teil sogar einen leichten Vorteil haben. Interessant fand ich da vor allem, dass Frauen in typischen Frauenberufen deutlich häufiger zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden als Männer. Aber Männer in vermeintlich klassischen Männerberufen nicht so einen Vorteil hatten. Bei solchen Studien muss man aber auch immer aufs Detail gucken. Ein Forschungsteam hat zum Beispiel gesagt, wir haben uns hier Bewerberinnen und Bewerber mit Anfang, Mitte 20 angeguckt. Also noch am Anfang ihrer Karriere und in der Regel auch ohne Kinder. Das heißt nicht, dass Frauen nicht trotzdem noch benachteiligt werden, wenn es später in ihrer Karriere um mehr Geld oder Beförderungen geht. Männer haben in Deutschland weiterhin einen höheren Stundenlohn. Und die Forschung zeigt auch, dass Mütter stärker benachteiligt werden als Väter.
Jetzt ist es so eine richtige politische Diskussion.
Ja, sorry, es ist auch an einem ganz anderen Punkt, als ich gedacht hätte. Aber es hilft mir total. Und es ist ja, also es war ja fast, also es ist ja total spannend zu hören, wenn du sagst, ah ja, ich möchte Menschen abholen, die so denken. Ich finde aber auch interessant zu merken, dass wir, glaube ich, total, also dass wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wo Mitte sich noch treffen kann. Oder? Mhm. Also ich hätte jetzt gedacht, ich finde die Gender-Diskussion, die ist mir zum, also das, die möchte ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Ich finde, das hat so alle Phasen durchgespielt und du hast ja auch eben gesagt, dass zum Teil Politik sich das so ideologisch in allen Lagern vorgenommen hätte und so ein bisschen instrumentalisiert hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht schlecht war oder schon dazu beigetragen hat, für gewisse Sachen zu sensibilisieren, wo ganz lange gar kein Platz dafür war oder wo eben in so etablierten Medien dass so gewisse Perspektiven nicht genug stattgefunden haben. Und ich weiß, dass Funk zum Beispiel gerade in den ersten Jahren viel dafür kritisiert wurde, das dann so übermäßig getan zu haben. Ich glaube aber, das hat dazu beigetragen, dass ganz viele Leute was Neues gelernt haben. Und ob man dann für sich den Schluss daraus zieht, jetzt spreche ich deshalb anders oder nicht, trotzdem guckt man vielleicht oder zieht gewisse Perspektiven in sein Denken mit ein. Das finde ich total gut und deshalb nicht außerhalb einer Mitte.
Ich verstehe voll, was du meinst und ich finde auch den Gedanken gut und wenn das so ist, also ich glaube nach wie vor ist es vielleicht auch eine Glaubensfrage, dann ist es auch schön, wenn jetzt vielleicht dadurch jemand gemerkt hat, oh ja krass, es gibt auch weibliche Ärzte, wenn man halt Ärztin sagt. Ich glaube aber, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien haben dadurch viele Menschen verloren und auch viel Vertrauen verloren und ich glaube, das war es nicht wert.
Ja, das werden wir nicht, das, wie ja. du sagst, das weiß man, glaube ich, erst im Herzen. Ich finde auch immer schwierig, aber klar, ich bin eine von diesen Öffentlich-Rechtlichen jetzt hier in dem Moment, aber es gibt halt so viele Redaktionen und Formate, ja. ne? Und dann sagt man immer, die haben das alle so gemacht und du kannst immer auch welche finden, die das dann wieder anders gemacht haben.
Total.
Und, oder auch, es heißt ja auch oft, wir würden über gewisse Themen nicht berichten, dann denke ich manchmal, ja, oder du hast nur nicht gesehen, wo der Bericht stattgefunden hat, weil das ist ja immer schwierig mit Medien. Verantwortung. Aber vielleicht können wir dann an dem Punkt, weil das auch ein Thema ist, das mich jetzt in den letzten Wochen total umgetrieben hat und wo mich interessieren würde, wie du darauf guckst, diese ganze Frage von Verantwortung von Medien. Ich habe den Eindruck aus deinen Videos, dass du auch eine große Verantwortung empfindest dafür, wie du Informationen aufbereitest und welche Meinung du vertrittst, hast du jetzt auch schon deutlich gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass du vor 3 Jahren auch mal bei Ben Bernd im Podcast warst und habe mich gefragt, ob du da heute immer noch reingehen würdest.
Nee, gar nicht.
Warum nicht? Also vielleicht andere kennen den nur unter dem Namen Ben Ungeskriptet. Mhm. Und er war zuletzt intensiv, hat viel Aufmerksamkeit bekommen für eine Folge mit Björn Höcke.
Ich bin grundsätzlich immer so dabei, kleinere Kanäle so ein bisschen zu stärken. Ich versuche jetzt kurz die Geschichte zu erzählen. Wenn ich so auf meinem Reaction-Kanal reagiere auf Videos, versuche ich auch immer darauf zu achten, dass da teilweise dann immer auch mal so Creator dabei sind, die so, weiß ich nicht, 500 Abonnenten oder so haben. Und genauso war es damals bei Ben. Der hatte diesen Podcast mit, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber lass es, weiß ich nicht, 20.000 Abos sein. Und mir hat sein Interviewstil gefallen. Und ich habe gedacht, das könnte echt erfolgreich werden, was ja auch irgendwo eine richtige Prognose war, nur ein bisschen in eine andere Richtung. Und habe halt gedacht so, ey, da gehe ich hin. Ich habe ihn sogar proaktiv angeschrieben, weil ich mir so 2, 3 Interviews angeguckt hatte und die gut und interessant fand, weil er so eine therapeutische Art hatte, immer mal wieder so nachzufragen. Und dann hat der Podcast tatsächlich auch Erfolg bekommen. Und ich behaupte, und das Interessante ist, ich sage ihm das auch privat, also wir sind im Austausch auch privat, ich habe immer mal wieder was angemerkt, was ich nicht gut fand, dass es gekippt ist in eine Richtung, in die aber viele kippen, nur da war es jetzt eben diese politisch tendenziell Rechte, weil man sich so eine Community aufbaut und das verstärkt sich dann selbst. Und dann sind es die Leute, die unter jedem Podcast schreiben, endlich traut sich das mal jemand. Und dann wird der Nächste eingeladen und dann heißt es, oh mein Gott, stark, endlich traut sich das mal jemand. Und ich habe das Gefühl, es hat sich bei ihm immer weiter so verstärkt und dann in diese Richtung radikalisiert. Und ich finde auch wirklich, also wenn ich seine Podcasts mir anhöre, und das tue ich auch noch, denn ich bin dafür, dass wir eine Meinungsfreiheit haben und grundsätzlich Leute das sagen dürfen, was sie wollen, dann merke ich aber, dass er meines Erachtens nur in eine Richtung immer kritisch nachfragt. Und das finde ich blöd.
Die Landesanstalt für Medien in NRW hat das jetzt ja auch beanstandet und hat ihm aufgefordert, zumindest eine Stelle aus diesem Höcke-Interview, in dem Höcke behauptet, die SA hätte kein Motto gehabt, die einzuordnen. Zumal nachdem Höcke mehrfach verurteilt wurde, dafür genau dieses Motto, nämlich alles für Deutschland, selber mehrfach verwendet zu haben, auf Wahlkampfveranstaltungen zum Beispiel. Und da würde ich gleich gerne drauf kommen, diese Frage von, wie wollen wir eigentlich Medien beaufsichtigen? Denn das ist eine, am Ende eine Landesanstalt eben. Aber ich finde eben auch krass zu sehen, wie er sich jetzt diesen Aufruf der Landesanstalt, ich würde sagen, zunutze macht und sagt, hier, der Staat will mich jetzt zensieren. Es ist keine Zensur, eine Stelle einzuordnen. Und ich frage mich, ob ihm die Landesanstalt für Medien fast einen Gefallen damit getan hat und dieser Community, die du gerade beschreibst.
Ja, also privat habe ich das fast so tatsächlich auch schon formuliert und mit Leuten, ich bin ja auch so mit anderen Creatoren im Austausch und so, und ich habe auch genau das gesagt. Ich glaube, das war auch von den Landesanstalten, ich weiß nicht, ob das der cleverste Schachzug war. Also vielleicht müssen sie es auch und moralisch ist es vielleicht auch irgendwo richtig, aber es war eigentlich schon klar, dass das nur wieder Wasser auf diese Mühlen sein wird. Aber ich sehe das eben ähnlich. Also er sagt ja zum Beispiel, er sei kein Journalist, aber wenn du journalistisch arbeitest und ein journalistisches Format machst und sei es nur ein Podcast, dann wo du jemanden interviewst, dann bist du ein Journalist. Also ich kann ja auch nicht, weiß ich nicht, anfangen, Häuser zu streichen und dann sagen, wenn ich einen Fehler mache, ja, aber Moment mal, ich bin ja gar kein Maler und Lackierer. Ja, aber ich habe ja in diesem
Die Statik Metier muss trotzdem stimmen, sonst am Ende.
Ja, gearbeitet. Und das finde ich so ein bisschen, ja, schade.
Und genau, und für mich hängt jetzt die Frage dran, die sich über Jahre immer wieder gestellt hat. Das gab es auch schon auf eine Art bei dem Rezo-Video vor vielen Jahren, wo dann eine CDU-Politikerin gesagt hat, nee, das sollte der aber gar nicht dürfen, so seine Meinung veröffentlichen. Und man war so, doch, natürlich, das darf er alles. Und an der Stelle jetzt stellt sich, finde ich, mal wieder dringend die Frage, in dieser ganz neuen Medienwelt, wie beaufsichtigen wir, dass da nicht zu viele Falschinformationen, Lügen und so weiter verbreitet werden? Glaubst du, man hat überhaupt noch eine Handhabe als jemand, die sich eben auf YouTube bewegt mit diesen recherchierten Essays? Und dazwischen passiert ja so viel, ob es jetzt KI-Slop ist oder irgendwie Propaganda, die, wo Leute mit Intentionen solche Videos verbreiten. Ich fühle mich als Userin, nur als Userin, nicht mal als Journalistin, als Userin manchmal total überfordert und machtlos und so weiß gar nicht mehr, wie man sich da noch orientieren soll.
Ja, es ist schwierig und ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort drauf. Also zum einen sehe ich total, dass man da vielleicht auch irgendwie von oben drauf schauen muss und da irgendwas regulieren muss. Also wenn jetzt beispielsweise in so einem Podcast eine Aussage fällt, die wirklich auch rechtswidrig ist oder so, dann muss das auch beanstandet und verfolgt werden. Andererseits bin ich natürlich schon auch dafür, dass das weiter stattfindet. Also zum einen natürlich auch, weil es ja auch irgendwo mein eigenes Geschäftsmodell ist, aber weil ich es auch wichtig finde und gut, dass es durch das Internet eben diese Alternative zu klassischen Medien gibt. Ich glaube, das hat uns als Gesellschaft schon auch viel weitergebracht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Deswegen muss man da wahrscheinlich irgendwo so den Sweet Spot finden, langfristig. Ich weiß es auch nicht zu 100%.
Empfindest du denn auch manchmal so eine Überforderung oder auch nur so eine Unsicherheit von, werde ich hier gerade vollständig informiert oder irgendwie interessengeleitet?
Ich muss sagen, ich erfahre das eigentlich mittlerweile bei allem, was ich gucke. Also du kannst dir ja heutzutage wirklich gar nicht mehr sicher sein. Also wenn es jetzt Reels sind, dann kannst du dir nicht mehr sicher sein, ob das überhaupt echt ist. Also gerade so, um mal was Banales zu sagen, aber gerade so irgendwelche Videos, die früher bei Ups, die Panda-Show gelaufen wären und jetzt einfach nur irgendwelche Fails sind, das ist ja heutzutage so oft KI, dass du es gar nicht mehr irgendwie überblicken kannst. Ich habe aber auch die Hoffnung, keine Ahnung, ob das stimmt, dass auch dafür wieder Tools entwickelt werden. Ich bin zum Beispiel mit einer Startup sehr viel in Kontakt, die gerade so einen KI-Faktenchecker bauen und ich durfte den auch schon so ein bisschen testen. Und was da teilweise ausgespuckt wird von der KI, ist auch beachtlich. Also die sich dann wirklich nur auf seriöse Quellen bezieht und dann einordnet, wie wahr oder teilweise wahr ist ein gewisses Statement. Also da habe ich dann schon wieder so ein bisschen Hoffnung, dass ich mir denke, ach, vielleicht in Zukunft, ja, kann man nichts mehr glauben, was online ist, aber vielleicht kann man es auch ganz schnell überprüfen. Einfach kurz einen Screenshot machen und irgendwie durch so einen anderen Checker jagen. Am Ende des Tages ist das aber auch nur ein Blick in die Glaskugel.
In der Tat. Aber das heißt, du bist vorsichtig optimistisch oder eher pessimistisch, was diese... Oder
Vorsichtig also, optimistisch, aber einfach auch nur, weil ich das mag, optimistisch zu sein. Also man könnte auch mit den gleichen Infos wahrscheinlich pessimistisch sein.
Ja, oder gerade mit dieser Entwicklung, die du beschrieben hast, dass es sich am Ende rechnet, einer bestimmten Community immer mehr zu geben von dem, was sie will. Also gerade in diesen Plattformlogiken ist das vielleicht in vielerlei Hinsicht einfacher und naheliegender für viele Leute. Und wie schützen wir eine Öffentlichkeit davor oder eine Gesellschaft, die sich breit informieren muss?
Absolut. Es ist, glaube ich, nicht nur in Plattformlogik einfacher, sondern auch einfach menschlich. Ne? Also wir kennen das so, diese Argumentation. Wir fühlen uns ja manchmal unwohl, wenn wir Gegenwind bekommen, weil das so ein ganz ursprünglicher Instinkt ist. So, man will nicht von der Gruppe ausgeschlossen sein. Und seine Gruppe zu finden, egal in welchem politischen Lager, ist immer angenehm. Weil auch wenn man Kritik bekommt, man hat dann immer auch diese starken Leute um einen, die sagen, nein, du bist gut und die sind scheiße.
Das macht das Leben leichter. Definitiv. Wie bist du denn, bist du häufiger online oder im analogen Leben in politischen Diskussionen?
Also in Diskussion nur im analogen Leben, weil ich kommentiere keine Videos oder sowas. Also nicht mehr nur noch so, wenn es um Meme-Potenzial geht oder was Witziges. Also ich würde jetzt niemals, glaube ich, irgendein politisches Video oder irgendwas so großartig mit Inhalt kommentieren. Deswegen tatsächlich im analogen Leben, ja.
Okay, weil also du machst jetzt auf mich schon den Eindruck, dass du vergleichsweise gut darin bist zu sagen, ja, okay, hier ist eine andere Meinung, hier kommt wieder mein Argument und so. Aber das heißt, das passiert dir auch im Analogen oder bist du da in so einem Freundeskreis, wo ihr euch auch alle eher einig seid?
Nee, das passiert im Analogen viel, würde ich sagen. Also natürlich ich glaube, das bleibt nicht aus, dass man im Freundeskreis nie diese ganz Extremen hat, die jetzt so extrem von einem abweichen. Aber ich glaube, da ist nämlich genau das, was ich auch auf meinem Kanal habe, dieses, ja, man hat vielleicht grundsätzlich so eine Idee davon, wie das Leben sein soll und wie die Gesellschaft sein soll, aber der eine sieht das ein bisschen kritischer, der andere hat da irgendwie eine andere Meinung zu, aber wahrscheinlich schon immer so in einem Rahmen, der jetzt nicht so ganz weit auf dem Spektrum verteilt ist.
Ich würde sagen, ich wechsle nochmal den Gang jetzt, nachdem wir da so jetzt so ausführlichen Bogen gemacht haben. Ich habe in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen dabei.
Ja, okay.
Du musst dich entscheiden. Frühaufsteherin oder Nachteule?
Nachteule.
Ganz neu extrem. Oder gebraucht?
Halb, halb. Also tatsächlich immer mehr gebraucht. Ich habe in meiner Umgebung so ein Laden, der wirklich so Secondhand ist. Also es gibt ja heutzutage auch viele Secondhand-Läden, ne, mit Klamotten, die einfach nur irgendwas weiterverkaufen, was gar nicht wirklich Secondhand ist. Aber ich habe so einen, der wirklich so richtig von so, ich glaube Caritas oder so Secondhand ist. Und das ist wirklich ein Gamechanger. Das ist richtig cool.
Eine Fundgrube.
Ja.
Was war das letzte Teil, das du da rausgeholt hast, das dich jetzt noch ganz glücklich macht?
Blumentöpfe zum Beispiel für meinen Balkon, weil wenn du jetzt so in den Baumarkt gehst, dann sind die ja echt teilweise teuer, gerade so größere Töpfe. Und da waren so zwei sehr schöne in genau den Größen, die ich gebraucht habe und die habe ich dann mitgenommen.
Disziplin oder Talent?
Disziplin.
Alles durchgeplant oder last minute entscheiden?
Alles durchgeplant, ich bin da ganz schlimm.
Ich versuche fast gewettet, ja. Ja.
Ich versuche da, das ist sowas, wo ich so menschlich, glaube ich, auch an mir arbeite, ein bisschen spontaner zu werden. Aber so eine grundlegende Struktur zu haben, ist schon wichtig.
Verunsichert es dich, keinen Plan zu haben? Oder was macht es mit dir?
Ja, ich kann einfach nicht gut chillen, glaube ich. Also so jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, so, dann ist es auch mal nett, so einen Tag keinen Plan zu haben und am Strand zu chillen. Aber spätestens so am zweiten, dritten Tag kriege ich so Hummeln im Hintern und will irgendwas machen.
Und planst was.
Ja.
Was finde ich im Kühlschrank eher bei dir? Eine Packung Skyr oder ein Energy Drink?
Auf gar keinen Fall Energy Drinks, gar nicht meins. Deswegen Skyr. Ich esse immer so vegan Skyr von einer bekannten Marke. Der ist sehr gut.
Verlassen oder verlassen werden?
Wenn ich so auf mein Leben blicke, habe ich, glaube ich, öfter Menschen verlassen.
Wem würdest du ein Geheimnis eher anvertrauen? Felix Lobrecht oder Tommy Schmidt?
Felix Lobrecht.
Oh, das, warum?
Weil ich das Gefühl habe, Felix Lobrecht ist da so tendenziell, glaube ich, eher so in die Richtung gestrickt wie ich. Der sagt auch mal was, was irgendwie unangenehm ist und ist auch mal drüber und verschreckt auch manchmal Leute mit seiner Art und sagt auch vielleicht mal was politisch Unkorrektes, was ich jetzt auch nicht cool finde. Aber ich habe das Gefühl, diese Menschen sind mehr true. Also es ist generell was, was sich so durch meine Erfahrung auch in dieser Medienlandschaft leider zieht. Manchmal werde ich eines Besseren belehrt, aber wirklich selten. Ist die, die so nach vorne hin so richtig sauber Männer sind, sind oft so hintenrum nicht so die sauberen Männer. Aber keine Ahnung, jetzt nichts gegen Tommy Schmidt, der ist bestimmt auch super sympathisch.
Ich lasse das so stehen. A oder B?
A oder B?
Ja. Sorry, es ist
B. Ich habe mal gehört, dass statistisch gesehen oft B bei Quizfragen die richtige Antwort ist.
Wirklich?
Mhm.
Okay, es war ehrlich gesagt, es war eine random Frage, um irgendwie die Frage einzubauen, die mir Ralf Kaspers, mein vorheriger Gast, für dich mitgegeben hat. Er wusste nicht, dass du hier sitzen würdest, aber er will wissen.
Welcher Buchstabe ist dein Lieblingsbuchstabe?
Gute Frage. Ich habe lustigerweise gestern noch mit jemandem darüber geredet, wie Schreibschrift noch so ein Ding war, als wir in der Schule waren. Und es gibt ein paar Buchstaben, die sehen echt cool aus in Schreibschrift. Zum Beispiel so ein H. Das ist so richtig so.
Stimmt.
So ein großes H oder so. Ja,
das dann große nehme ich, H. Dann nehmen Ralf und ich das H. Das kommt auch in seinem Namen vor, da wird er sich freuen. Wenn du nur noch eine dieser beiden Serien anschauen dürftest und die andere nie wieder, welche würdest du wählen? House of the Dragon oder Game of Thrones?
House of the Dragon. Du sagst es bestimmt, weil ich habe ja einen Podcast.
Ja,
ja, weißt du?
Ich weiß, dass du eine Bingerin bist.
Ja, ja, ich habe so mit einem Kollegen zusammen, wir haben so einen Serienpodcast, so, wo wir halt Serien besprechen. Und da besprechen wir gerade House of the Dragon. Kleine Eigenschaft.
Aber Game of Thrones warst du schon auch tief drin.
Game of Thrones haben wir da auch besprochen. Und das Witzige war, dass ich es halt nicht geguckt hatte und mein Podcast-Partner es halt schon mehrfach geguckt hatte. Und das war so die Dynamik. Aber als jemand, der die Serien später gesehen hat, ich glaube halt viele haben mit Game of Thrones diesen Nostalgiefaktor. Das war damals so geil, immer auf die nächste Folge warten. Aber als jemand, der beide Serien relativ vor kurzem erst gesehen hat, muss ich sagen, ich finde House of the Dragon echt besser.
Okay,
auch deswegen versucht's mal, wenn ihr es noch nicht geguckt habt.
Genau, könnt ihr auch in den Kommentaren mal abstimmen. Und jetzt im Sommer, bist du viel draußen oder eher drin?
50-50. Also wahrscheinlich mehr drin, weil ich ja, also ich arbeite ja sozusagen im Homeoffice, deswegen bin ich einfach viel zu Hause. Ich bin auch gerne draußen.
Aber zieht's dich in der Freizeit so raus? Oder denkst
ja,
du so?
Also schon. Also kommt drauf an. Ich bin jetzt nicht so die Person, die sagt, ach, jetzt gehe ich mal raus und gehe in den Park und lass mich so treiben.
Oder chill den Samstag im Freibad oder so.
Sowas schon. Jetzt vielleicht nicht den Samstag, weil das immer brutal voll. Mhm. Aber ich habe ja das Privileg, dass ich entscheiden kann, wann mein Wochenende ist. Und so unter der Woche mal so den Tag im Freibad zu verbringen, ist schon nice.
Und kannst du gut im Freibad liegen, ohne die ganze Zeit auch so die Rettungsschwimmerin Alicia anzuhaben, die so mit einem Auge auf dem Wasser immer guckt, ob gerade was passiert?
Ja, schon. Also ja, ich habe ja so als Rettungsschwimmer gearbeitet im Freibad, aber ich habe dann eher so einen Blick, also auch bei Kindern ist es teilweise so, dass ich schon immer mal so hingucke. Mhm. Ich sehe, da tauchen so Kinder. Aber was auch so ist, ist dieses Typische, was man halt in diesem Bademeisterjob lernt. Dieses, oh, jetzt geht schon wieder jemand ungeduscht ins Wasser. So, eigentlich müsstest du den jetzt ermahnen. Oder was ja auch eigentlich verboten ist, was aber fast jeder Typ macht, so die Boxershorts unter der Hose zu haben im Freibad. Das ist eigentlich auch was aus Hygienegründen nicht gerne gesehen wird. Also auf sowas achte ich dann irgendwie.
Der innere gezückte Zeigefinger bei dir. Ich fand das total interessant, weil du aus dieser Expertise heraus so ein Video gemacht hast, und da schon damit eingestiegen bist, dass viele Leute gar nicht merken würden, wenn jemand neben ihnen ertrinkt, weil sie sich das so anders vorstellen. Und du weißt es halt besser, weil du Rettungsschwimmerin bist. Wie ist es, wenn jemand ertrinkt?
Also es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, ob die Person schwimmen kann. Wenn sie nicht schwimmen kann, ist eigentlich die Definition, die Person geht unter wie ein Stein. Also man muss es sich wirklich so vorstellen, wenn jemand ins Wasser fällt, ins Tiefe und nicht schwimmen kann, das ist nicht so, dass man sich mit Paddeln hoch irgendwie halten kann.
Dass laut Wasser spritzt und klatscht und jemand noch schreit.
Nee, also den Kopf kriegst du schon gar nicht mehr zum Schreien irgendwie über Wasser. Das ist schon relativ tragisch, das geht sehr schnell. Deswegen gibt's, glaube ich, auch im Sommer oft diese Fälle an Badeseen, weil dann irgendwelche Leute mit Luftmatratze sich denken, ach ja, das geht schon irgendwie, fallen runter und sind weg. Also da gibt's auch ganz tragische Stories, auch Leute, die von Booten springen, weil sie denken, ach, das macht jetzt jeder und es wird schon gut gehen. Die gehen einfach unter. Schrecklich. Wenn jemand schwimmen kann und jetzt nur einen Krampf oder sowas hat, dann kann es natürlich sein, dass die Person das verbalisiert und dann so sagt, so Hilfe, Hilfe.
Und man nimmt ja jetzt schon wieder verstärkt wahr, dass so Ertrinkungstode passieren. Und du hast dann auch eine wirklich erschütternde Zahl in dem Video, nämlich dass fast 400 Leute allein letztes Jahr ertrunken sind, innerhalb von einem Jahr. Und dass das besonders häufig Kinder sind oder dass zumindest es bei Kindern eine der häufigsten Unfalltodesursachen sind. Und jetzt ist die These in diesem Video, die hat mich irgendwie so geflasht. Da hast du gesagt, Schwimmen wird gerade zum Luxus, schwimmen zu können. Wie meinst du das?
Das Interessante ist, ich komme nicht nur aus dem Rettungsschwimmen, sondern auch aus dem Vereinssport und habe da viel Hintergrund, auch im Verein war ich tätig und sowas alles und da immer noch Kontakte zu. Und das ist wirklich krass, also einmal dadurch, dass Wasserfläche verloren geht in Deutschland, also immer mehr Schwimmbäder schließen, weil sich das einfach für die Kommunen finanziell nicht lohnt und so ein Luxusgut wirklich ist. Schließen Schwimmbäder oder tendenziell lohnen sich auch eher Spaßbäder. Und deswegen geht so Trainingsfläche, ob für Schulen oder für Schwimmvereine, verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss, du kannst dir das im Prinzip nur richtig leisten, dass deine Kinder richtig gut schwimmen können, wenn du dir irgendwie für deine Kinder jemand Privates nimmst, private Schwimmstunden machst oder eben super engagiert bist und in einem Verein halt dann schaffst, deine Kinder anzumelden. Also ich kenne das zum Beispiel aus einem Schwimmverein, da wird, das sage ich auch in dem Video, werden neue Kurse wie so ein Supreme Drop online gestellt. Und dann musst du dich halt schnell anmelden und dann nach ein paar Minuten ist vorbei, weil dann sind die Plätze vergeben.
Ich habe noch in der Schule auch schwimmen gelernt. Mhm. Ich weiß noch, dass ich das immer richtig doof fand, weil ich auch so unsportlich war und dann mussten wir da ins Schwimmbad. Aber ist das heute nicht mehr Teil von Lehrplänen auch, dass man sich als Eltern darauf verlassen kann?
Nee, eigentlich, also es ist zwar immer noch so Teil und ich glaube, es ist auch nach Bundesland unterschiedlich, aber es ist schon irgendwo die Idee da, dass die Kinder in der Schule schwimmen lernen. Aber in der Praxis fällt es halt oft aus, weil dann entweder das Lehrpersonal nicht da ist oder das Schwimmbad nicht da ist. Also dann kannst du einfach nicht in einer Doppelstunde schwimmen gehen, weil du alleine eine Stunde im Bus irgendwie hinfahren würdest und das geht nicht. Und deswegen ist das einfach in der Praxis oft nicht mehr der Fall oder es sind dann nur mal 5, 6 Einheiten mal irgendwann im Jahr.
Was müsste man tun, um das umzukehren? Oder hast du überhaupt das Gefühl, da ist genug Aufmerksamkeit drauf auf diese Entwicklung?
Wahrscheinlich nicht. Wie bei vielen Themen ist nicht genug Aufmerksamkeit drauf. Eine Sache, die zum Beispiel auch wichtig wäre, looking at you, Friedrich Merz, wäre zum Beispiel Minijobs zu erhalten. Das ist jetzt auch noch ein Riesending, weil in ganz vielen Vereinen werden ja gewisse Tätigkeiten von Leuten ausgeführt, die da als Minijobber sind. Weil nicht jeder kann sich das leisten, irgendwie ehrenamtlich da for free zu arbeiten. Und deswegen sind es eben oft Minijobs. Zum Beispiel, ist ein klassisches Rollenbild, aber zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Mütter, die Kinder haben und dann so nebenbei noch ein bisschen im Verein tätig sind, als ein Beispiel. Und wenn das jetzt wegfällt, das wird eine Katastrophe. Mhm. Natürlich noch andere Sachen, ne? Wasserfläche, wie gesagt, Schwimmbäder müssen bezuschusst werden.
Ich habe vor 2 Jahren mal eine Doku gemacht anlässlich der Landtagswahl in Brandenburg und da waren wir in einem Dorf, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie das hieß, aber da hat das Dorf selber sein Freibad erhalten. Also die Leute haben sich vor Ort zusammengetan und gesagt, nee, wir wollen diesen Ort erhalten und es war ganz schön und inspirierend zu sehen, weil das, glaube ich, in dem Dorf dann auch für so einen Zusammenhalt gesorgt hat oder so einen Moment von, ah ja, wir können ja hier auch was bewegen, wenn die Politik uns vielleicht im Stich lässt oder einfach nicht genug Geld dafür da ist. Und da, als wir dann in diesem Freibad waren, ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass das ja wirklich auch einer der wenigen Orte sind, wo sich so alle treffen können und oft für sehr wenig Geld, ne? Also es gibt, irgendwie gehen ja auch immer mehr diese öffentlichen Orte vorbei und das macht so ein Freibad dann auch wieder zu so einem erstaunlich politischen Ort. Also so kam es mir zumindest davor.
Total. Also es wäre eigentlich wichtig, gerade in genau solche Orte mehr Geld zu stecken.
Du hast auch, fällt mir jetzt gerade ein, weil du gesagt hast, es gibt so viele Themen, du hast irgendwo beschrieben, dass seit du ich will jetzt weniger Gossip-Themen machen und mehr seriösere Themen in meinen Videos und dass du darüber festgestellt hättest, dass wir bei vielen Themen in so einem Loop sein, wo du sagst, boah, wir diskutieren da schon seit 10, seit 15 Jahren drüber und deiner Meinung nach tut sich dann immer gar nichts. Was sind so Beispiele für solche Themen?
Zum Beispiel, also Nichtschwimmer, kannst du Tagesschau-Ausschnitte finden von vor über 10 Jahren, wo genau das diskutiert wird. Auch da zum Beispiel nicht lesen können, zu wenig Lehrer, zu wenig Fachkräfte in den Schulen, die irgendwie den Kindern helfen. Gerade jetzt, wo wir auch viele Kinder mit Migrationshintergrund haben, die dann eben nicht so gut Deutsch sprechen, die eigentlich nochmal Sonderbetreuung bräuchten. Aber teilweise gibt es ja dann irgendwie einen Lehrer für 2 Schulklassen so ungefähr. Auch so ein Thema, wo wir schon immer drüber reden. Also ich glaube wirklich, jedes Thema, was ich so zuletzt auch auf meinem Kanal besprochen habe, das sind kaum neue Themen. Das einzig neue große Thema ist so KI. Obwohl das auch da schon teilweise früher besprochen wurde. Aber vieles.
Und wie erklärst du dir das, dass sich so wenig tut?
Gute Frage. Also wenn ich es jetzt auf Deutschland beziehe, dann glaube ich auch einfach, dass politisch irgendwo sich das alles ausbremst. Dadurch, dass es immer irgendwie, weiß ich nicht, Koalition von 3 Parteien sind. Oder jetzt 2, aber die halt irgendwie alle für nichts Konkretes stehen. Dass teilweise auch dann Rückschritte gemacht werden. Siehe jetzt eben zum Beispiel dieser komische Minijob wird gecancelt, Vorschlag. Dann aber auch, dass wir uns, glaube ich, einfach so auf der Metaebene auch alle irgendwie in so einem Loop befinden, wenn wir so gucken, wie viel verbringen wir auf Social Media. Mhm. Es sind irgendwie auch da immer wieder die ähnlichen Themen. Also 100% erklären kann ich es jetzt auch nicht.
Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass, man sagt ja immer, oh, die Rechtspopulisten, die kommen mit den einfachen Wahrheiten und warum können die etablierten Parteien da nichts gegenhalten? Dann denke ich manchmal, ja, weil es viele Themen, da sind wir schon auf so einem Level, dass es dann sehr kleinteilig wird, ne? Weil du sagst, ja, wir haben schon ganz viele Sachen etabliert und wenn wir die verbessern wollen, dann tweakt man immer nur oder ändert irgendwelche Sätze und so und das ist halt viel schwerer zu kommunizieren als XY abschaffen oder XY einführen und so, dass das auch ein Problem ist, aber klar, so der große Wurf, die Rente zu erneuern, so dass wir davon da auch wieder gut gestellt sind und nicht irgendwann komplett in die Röhre gucken und so, das fehlt und irgendwie kommt dann nicht so richtig so ein Drive drauf.
Und ich habe Angst, dass der Drive dann halt irgendwann so ein Kippen ist in Richtung Diktatur, muss man wirklich so sagen. Also so war es ja auch in der Menschheitsgeschichte oft, ne, dass es immer so das Pendel hin und her schwingt, weil sich irgendwann alles so gegenseitig blockiert, bis dann einer kommt und sagt, und ich bin jetzt die Person und alle richten sich nach mir, was ich sage ist Gesetz und jetzt machen wir es. Und das kann dann halt natürlich auch in eine katastrophale Richtung gehen.
Was würdest du dir wünschen oder was glaubst du müsste passieren, damit das nicht passiert? Ist das nur eine Sache von Politik und Parteien?
Ich glaube nicht nur, nee. Es ist auch eine Sache von Politik und Parteien. Also ich glaube, es bräuchte echt mal wieder auch Menschen einfach in der Politik, die für was stehen und... Also man hat ja oft so das Gefühl, wenn man heute auf Politiker guckt, so wenn man da so eine Aussage hört, dann kann die irgendwie von jedem sein, so eine Wischiwaschi-Aussage. Also ich glaube, das bräuchte es, damit die Menschen wieder sowas haben, woran sie glauben können. Aber das kann natürlich auch in der Gesellschaft selbst passieren. Ich habe das als Beispiel jetzt, das ist natürlich irgendwo ein komisches Beispiel, aber jetzt so Sommermärchenmäßig, wenn es jetzt irgendwie beim Fußball klappt und die Leute dann alle zusammen Public Viewing haben, dass da wieder so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht.
Ja, haben wir dies ja auch nicht geschafft.
Exakt. Ja. Aber das entsteht halt auch irgendwie dadurch, dass wir so eben auch wenig, wie du sagst, in öffentlichen Räumen sind. Wir haben alle nur noch irgendwie so unsere kleine Blase, wir haben so unseren Social-Media-Algorithmus, wir sind so alle für uns, alle in unserem Zimmer und scrollen am Smartphone. Ich glaube, dadurch fehlt auch so ein bisschen so der Zusammenhalt und dieses, wir packen das jetzt zusammen an. Mhm. Es bräuchte eigentlich mehr so Stories wie die von dem Freibad, die du eben erzählt hast.
Deswegen haben wir die damals erzählt und dann hat es kaum jemand angeklickt.
Ja, scheiße.
Also zumindest im Vergleich zu den krassen Stories aus Sachsen, so, ne? Das war ja auch noch und Thüringen.
Ja. Weil es halt auch wieder nicht so ein polarisierendes Thema ist, wo man denkt, ah, da klicke ich jetzt drauf.
Und gleich, ist das nicht verrückt, dass eigentlich, also ich hätte schon den Eindruck, dass viele Leute so eine Sehnsucht haben danach, dass es mal wieder irgendwo gut läuft, weil sich so viele Leute erzählen, es würde gerade so den Bach runtergehen. Und trotzdem wird dann dort nicht hingeschaut. Auch wenn, das ist wieder so ein Thema, wenn wir Journalisten das dann erzählen und nachher heißt es wieder, ja, ihr habt hier den Niedergang beigeschrieben. Und ich denke so, naja, ich habe schon auch die anderen Geschichten erzählt.
Ja.
Es ist so ein Clusterfuck. So
ja, da muss, glaube ich, auch jeder, also ich glaube, da kann auch jeder in sich vielleicht mal so drüber nachdenken und vielleicht versuchen, ein bisschen was zu verändern. Sich auch mal so diese Themen eher anzugucken.
Wer wäre eine Person, mit der du gerne mal für einen Tag tauschen würdest? Wenn du es dir komplett frei aussuchen könntest.
So eine richtige Frage, wo man eigentlich direkt eine Antwort bräuchte, aber ich habe keine, glaube ich. Also, um nochmal so ganz am Anfang zu bleiben, ich würde, glaube ich, gerne mit jemandem tauschen, der auf der ISS ist. Mhm. Einfach, um es mal so erlebt zu haben, die Schwerelosigkeit und so von außen auf die Welt zu gucken. Ich glaube, das verändert einen krass. Das sagen ja auch alle so, Alexander Gerst und so, dass sobald du das einmal so von außen siehst, denkst du so, was machen wir eigentlich da so mit unserem Planeten und warum halten wir uns alle für so wichtig? Ich glaube, das würde ich gerne.
Ich habe schon mal einen Podcast mit der ISS gemacht, als Matthias Maurer gerade oben war. Mhm. Und dann haben wir, also er war wirklich auf der ISS und ich saß zu Hause am Schreibtisch und dann haben wir eine Deutschland 3000 Folge aufgenommen, während er einmal um uns rumgeflogen ist und es war wirklich faszinierend.
Okay, krass. Ja. Muss ich noch nachhören.
Ja, kann man noch nachhören. Also ich habe ihn dann auch nochmal gesprochen, als er wieder auf der Erde war und wie er das alles verarbeitet und so. Es war wirklich, und ich hatte im Gegensatz zu dir gar nichts mit Astrophysik oder irgendwas davon am Hut und war danach so hooked, weil ja wirklich, egal was du diesen Mann fragst, ich konnte ihn nach einem russischen Angriff und wie lebt man dann da oben bis hin zu, warum habt ihr nur Socken an? Und es kommt immer eine spannende Antwort, ganz zu schweigen von seiner Wissenschaft und so. Also das war wirklich
cool.
Ja. Und ich glaube auch wieder ein Thema, das Menschen eigentlich zusammenbringt, weil es so faszinierend ist. Und ja.
Total.
Ja, gut, also jetzt sind wir wirklich sehr wild hin und her gejazzt. Aber Alicia, danke. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass du dich drauf eingelassen hast.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Das war Deutschland 3000 mit Alicia Joe. Es ging lange nicht mehr so kontrovers zu in einem meiner Gespräche. Und das fand ich aber gut. Ich finde, das braucht's auch ab und zu. Ich will ja hier nicht irgendwie eine Echokammer sein, in der sich immer alle einig sind. Und deshalb war das für mich heute auch spannend. Und zwischendurch dachte ich auch so, Mensch, oh Mann, warum liegt mir denn jetzt nicht das nächste Argument auf der Zunge? Oder mit welcher Frage könnte ich das Thema, in dem wir dann auch ja so zufällig gelandet waren zum Teil, jetzt nochmal gut weiterdrehen? Irgendwie, ja, war ich da manchmal so ein bisschen innerlich lost. Und vielleicht ging es euch aber ja beim Zuhören so, dass ihr dachtet, Mensch Eva, warum sagst du denn jetzt nicht das? Oder warum bringt Alicia nicht dieses oder jenes Argument? Falls euch sowas schon auf der Zunge lag, dann schreibt mir doch genau das gerne mal in die Kommentare. Entweder eben in der Podcast-App, wenn es da eine Kommentarfunktion gibt. Wir lesen ja wirklich alles. Oder auch gerne unter dem Video zu dieser Folge auf YouTube. Denn unter anderem deshalb haben wir den Kanal da ja eingerichtet. Wir wollen mehr Raum für Diskussionen schaffen. Und ich glaube, das heute ist ein guter Anlass. Und ich bin übrigens auch froh, dass wir ja durchaus mal nicht einer Meinung sein konnten und uns trotzdem gewogen waren, Alicia und ich. Ich fand, das war eine Kultur, wie ich sie mir eben auch in den Kommentarspalten dieses Internets mehr wünschen würde. Und deswegen bin ich richtig gespannt, wie jetzt die Diskussion hier bei Deutschland 3000 weiter abläuft. Mein Name ist Eva Schulz. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die mit Alex Prinz, a.k.a. dem dunklen Parabelritter, oder mit Jasmin Gnu. Ein paar von euch hatten mir allerdings auch geschrieben, dass es ihnen ganz schön viele YouTuberinnen und YouTuber waren in letzter Zeit. Und das stimmt, weil ich mir ehrlich gesagt ja auch ein paar von ihnen aufbewahrt hatte. Die wollte ich schon ganz lange als Gäste haben und habe dann gedacht, Mensch, ich warte mal, bis wir jetzt diesen YouTube-Kanal haben. Aber natürlich wollen wir hier auch für eine gute Mischung sorgen und machen das auch weiterhin. Als nächstes kommt endlich mal wieder eine Musikerin, denn viele von euch hatten sich Künstlerinnen und Künstler gewünscht. Und zwar wird das die jüngste Rapperin sein, die in Deutschland je ein Nummer-1-Hit hatte. Vielleicht wisst ihr jetzt schon, wer es ist. Ansonsten findet ihr es raus in 2 Wochen. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram, YouTube und in sämtlichen Podcast-Apps. Und wie immer will ich euch zum Schluss noch einen weiteren Podcast empfehlen. Dieses Mal ist es auch ein Interview-Podcast, nämlich der von Henke. Und Henke hat mir vorhin erst eine Sprachnachricht geschickt.
Moin Eva, hier ist Henke von Henkes Corner. Ich habe gesehen, Alicia Joe ist bei dir in der Folge. Wir haben es ja letztes erst auf dem Festival gesehen, auf dem Hurricane-Festival. Ich war natürlich wieder fleißig auf dem Splash-Festival. Nächste Folge bei mir mit Flowbro auf dem Henkes Corner-Kanal und bei ARD Sounds. Ich hoffe, ihr habt ein geiles Gespräch. Alicia Joe ist auf jeden Fall Tip-Top-Gast. Und ich höre auf jeden Fall rein. Wir sehen uns. Kussi.
Ja, danke Henke und danke auch an euch fürs Hören. Bis ganz bald. Macht's gut. An dieser Folge haben mitgearbeitet Sabine Lebeck, Gina Toneik, Kim Vanessa Chang, Axel Schöning und Ruby Ann Schwietal. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Und ich brauche noch eine Frage für meinen nächsten Gast von dir.
Okay. Wann hast du das letzte Mal laut über was gelacht?